drüber reden.
Was ist es? Sie sagten, es ist ein Wunder. Es ist eine Sprache. Und es ist eine einheitliche Angelegenheit. Das Sprachenreden im Neuen Testament ist eine Einheit. Die Schrift spricht nicht von zweierlei Zungenreden als Gnadengabe für die neutestamentliche Gemeinde. Dazu klein a, Caesarea war wie Jerusalem. Die zwei sind schon einmal ähnliche Phänomene nach Petrus in der Apostelgeschichte 11. Der Geist fiel auf sie, so wie bei uns in Jerusalem am Anfang, klein b. Dasselbe Wort beschreibt die Phänomene von Kapitel 2, Kapitel 10, Kapitel 19 in der Apostelgeschichte. Dasselbe Wort beschreibt die Phänomene von Apostelgeschichte 2, 10 und 19 und von 1. Korinther 12 und 14. Von 1. Korinther 12 und Kapitel 14. C. Es geht in Apostelgeschichte 2 und in Kapitel 10 um Lobpreis. Und Lobpreis kann Gebet sein. Und in 1. Korinther 14 geht es um Gebet. Das heißt, es muss kein Konflikt sein zwischen der Apostelgeschichte und 1. Korinther 14. Klein d. Paulus gebraucht das Wort Zunge im 1. Korintherbrief genauso wie sein Mitarbeiter Lukas es in der Apostelgeschichte gebraucht, überhaupt. Und klein e, die spätere Forderung der Übertragung ändert nicht die Ähnlichkeit. Nur weil es später übertragen werden sollte, heißt nicht, dass wir ein neues Phänomen hätten. Es ist eine neue Regel, aber nicht ein neues Phänomen. Viertens, als Antwort auf die Frage, was ist Zungenrede? Zungenrede ist ein beherrschbares Reden. Ein Reden, das man beherrschen kann und bei dem man sich überhaupt beherrscht. 1. Korinther 14, Verse 15 und 27 und 28. Wenn man schweigen soll, dann kann man auch. Und wenn man nicht kann, dann ist es nicht das Richtige. Galater 5 heißt es in Vers 22, die Frucht des Geistes ist Enkrateia, Selbstbeherrschung, wo man nicht die eigenen Fähigkeiten, Fakultäten beherrschen kann, war es nicht das Ergebnis der Wirkung des Heiligen Geistes. Daran ändert auch nicht das Phänomen des Hinfallens vor Gott, des Paulus vor den Toren des Damaskus. Es steht nicht geschrieben, dass der Heilige Geist ihn umwirft. Es heißt, dass er konfrontiert wird mit diesem Licht und das bewältigt ihn, sodass die natürliche Reaktion eines Hebräers ist, hinzufallen. So wie es im Alten Testament auch vorkommt. Wenn ein gewaltiger Engel da ist, wird man bewältigt von der Furcht Gottes und die natürliche Tendenz ist, hinzufallen in Ehrfurcht. Es spricht nicht von mangelhafter Selbstbeherrschung. Epheser 3, Vers 16 spricht auch von Kraft im Innern oder ins Innere hinein, es als Folge der Wirkung des Heiligen Geistes. Das heißt, wo der Geist Herr wird, da wird der Mensch Herr über sich selbst. 2. Timotheus 4, Vers 5 legt Paulus dem Timotheus nahe, immer in jeder Situation nüchtern zu sein, das heißt in Beherrschung seiner Fähigkeiten. Groß B, nach der Frage, was ist es, die Frage, wer empfängt die Gnadengabe? Wer empfängt diese Gnadengabe, der Gegenstand der Gnadengabe? Erstens, der Empfänger ist ein Christ. Paulus sagt in 1. Korinther 12, 28, Gott hat in seiner Gemeinde gesetzt, so und so, einschließlich das Zungenreden. Christen oder die Gemeinde besteht aus Christen und deshalb ist der Christ der Empfänger. Zweitens, irgendein Christ, im Deutschen pflegt man zu sagen, jeder Christ, aber an der Stelle muss man wieder sagen, nicht jeder. 1. Korinther 14, 1 und 5, 1. Korinther 14, 1 und 5. Und drittens, nicht jeder Christ, das heißt nicht alle Christen, sind Empfänger. 1. Korinther 12, Vers 4, die Verse 10 bis 27 und Vers 30. Oft sieht man an dieser Stelle nicht den Unterschied zwischen Kapitel 12 und 14. 1. Korinther 12 ist nicht Gemeindeversammlung. Das heißt, die Argumentation ist oft von verschiedenen Seiten, überhaupt über die Charismen, nicht nur von sogenannten Charismatikern, sondern überhaupt, wenn es um die Gemeindeversammlung geht. Dann sagt man, in jeder Gemeindeversammlung können Begabungen vorhanden sein. Aber das könnte von Gemeindeversammlung zu Gemeindeversammlung verschieden sein, wer was tut. Das heißt, von Versammlung zu Versammlung könnten die Besitzer von Fähigkeiten sich ändern. Eine Gnadengabe wäre nicht ein bleibendes Gut, ein bleibender Besitz eines Christen. Am 22. könnte man diese Gnadengabe haben und eine Woche später, am 29. eine andere. Und das ist nicht, was der Text lehrt. Man übersieht den Unterschied zwischen Kapitel 12 und 14. Kapitel 12 ist nicht Gemeindeversammlung wie Kapitel 14. In Kapitel 14 haben wir Gemeindesituation, das heißt, das Erleben einer Versammlung vor uns. In Kapitel 12 haben wir allgemeiner Leib Christi vor uns. Wie sieht das im Leibe Christi überhaupt? Allgemeine Theologie. In Kapitel 14 haben wir praktische Theologie. Wie sieht das jetzt aus in der Praxis? Kapitel 12 spricht vom Empfang von Gnadengaben. Kapitel 14 vom Gebrauch derselben. In 1. Korinther 14, Vers 5 haben wir einen persönlichen Wunsch des Paulus, wenn er sagt, ich möchte, dass jeder. Das heißt nicht, dass er es lehrt, dass es so sein sollte, wenn er den Wunsch hat. Man vergleiche zum Beispiel Kapitel 7, Vers 7. Ich könnte wünschen, dass jeder ledig wäre, ja? Aber gleich sagt er, dass das keine Lehre ist. Sein Wunsch ist nicht maßgebend, Gottes Wunsch ist maßgebend. Gottes Thelema, also sein Wille, das ist maßgebend, das ist die Lehre. Aber von ihm aus, er ist sehr dankbar, dass er ledig ist und er sieht die Vorteile und von ihm aus gesehen könnte jeder ledig sein. Aber dann wäre die Gemeinde nicht sehr lange auf Erden. Nun, man könnte immer wieder von der Evangelisation her neu beziehen, wenn die anderen sich verheiraten dürften. Die Frage ist, ob Markus 16 nicht lehren würde, dass jeder Christ die Zungengabe, das Zungenreden als Gabe bekäme. Markus 16 sagt nicht, dass alle Christen alle Zeichen bekommen sollen. Und niemand, das heißt sehr, sehr selten wohl, dürfte es Menschen geben, die Markus 16 auch so auslegen. Höchstens bei den radikalsten. Es gibt solche, glaube ich, in Amerika, die absichtlich sich von Schlangen stechen lassen oder Schlangen oder Gift trinken und so weiter. Aber normalerweise hat Gemeinde Jesu den Text nicht so verstanden und das müsste man dann auch jede, wenn man schon Ausnahmen macht, dann müsste es eine konsequente sein. Also der Text will wohl nicht sagen, dass alle Glaubende alle Zeichen bekommen sollen. Es bedeutet wahrscheinlich, der Text bedeutet wahrscheinlich, dass alle in der ganzen Gemeinde, dass alle Zeichen in der Gemeinde sind und unter der Leitung des Geistes in Erscheinung treten. Aber der Text sagt auch nicht, wie lange sie in Erscheinung treten werden. Am Schluss des Textes wird davon gesprochen, dass sie dann in Erscheinung traten, als die ersten Apostel herausgingen. Aber konklusiv ist es da nicht. In 1. Korinther 14 steht geschrieben, Vers 39, dass das Zungenreden nicht verboten sein soll. Aber das heißt noch nicht, dass jeder es hat, nur weil es nicht verboten sein soll. Vers 39 sagt nicht, dass jeder Christ in Zungen reden soll. Und der Vers spricht nicht von einer Situation, wo Zungenrede noch aufzutreten hat oder auftreten soll, sondern wo es bereits vorhanden ist. Das ist die Lage. Nicht eine noch zu gebende Gabe ist hier erwähnt, sondern eine gegebene soll nicht gehindert werden. C. Der Zweck der Gnadengabe des Zungenredens. Und groß zu, ja. Der Zweck der Gnadengabe des Zungenredens. Ja. Erstens, der Zweck ist Anbetung oder einfach Gebet. 1. Korinther 14, Vers 2. Wer in Zungen redet, redet nicht den Menschen, er redet Gott, denn niemand vernimmt es. Mittels des Geistes redet er Geheimnisse, das heißt Dinge, die unverständlich sind für den Moment. Wie ist der Dativ hier zu verstehen? Denn wir haben ja einen Dativ und nicht eine Präposition. Eine Präposition wäre schon etwas, eine Hilfe wäre schon klarer. Aber der Dativ ist ja, hat mehrere Auslegungsmöglichkeiten. Deshalb die Frage, wie ist der Dativ, er spricht Gott, er spricht nicht Menschen, zu verstehen. Es gibt verschiedene sprachliche Möglichkeiten, die man hier theoretisch erwägen kann und dann sehen, welche am besten passt. Zum Beispiel könnte man übersetzen mittels. Wer in Zungen redet, redet nicht mittels Menschen, sondern mittels Gott. Aber das scheidet aus, das ist dann unverständlich. Das ist wahrscheinlich nicht, was er meint. Denn man spricht ja mittels der Zunge, ja, nicht mittels Menschen. Gott wäre das, wir ginge schon. Aber ist nicht durchziehend. Der Gebrauch des Dativs in den Versen 3, 6 und 28 könnte dieses bestätigen. Petrus sagt, 1. Petrus 4, Verse 10 und 11, man soll beim Gebrauch jeder Gnadengabe mit Gott rechnen. Also, wenn Paulus hier sagt, mittels Gott, dann trifft das zu für jede Gnadengabe. Aber das ist nicht, was Paulus hier sagen will. Petrus sagt, beim Gebrauch jeder Gnadengabe darf man mit Gott rechnen. Und Jesus sagte, ohne ihn könne man überhaupt nichts tun. Hier in 14 Vers 2 will ja Paulus gerade den Unterschied zwischen zwei Gnadengaben herausstellen. Also wenn er es so sagen wollte, dann würde es sicherlich für Prophetie auch zutreffen. Denn auch in der Prophetie würde man mittels Gott sprechen. Die Frage, sollte man hier den Dativ im Sinne von für oder vor übersetzen? Für Gott, vor Gott. Würde dann heißen, dass der Gedanke einer Botschaft von Gott an Menschen hier zuzulassen wäre. Für oder vor, um den Gedanken einer Botschaft von Gott an Menschen in der Gegenwart Gottes zuzulassen. Man spricht für Gott vor ihm, aber an Menschen gerichtet. Das könnte das einschließen. Aber das scheidet aus. Das scheidet aus demselben eben genannten Grunde aus. Paulus stellt in Kapitel 14 Prophetie und Zungenrede grundsätzlich einander gegenüber. Das heißt, das Reden von Gott zu Menschen und das von Menschen zu Gott wird unterschieden. Die zwei werden einander gegenübergestellt. Das ist gerade, was er sagen will. In beiden Fällen handelt es sich um Worte, die der Heilige Geist gibt, aber die Richtung des Redens wird unterschieden. Die Gegenüberstellung von Prophetie und Zungenrede schließt also das Letztere aus als prophetisches Mittel. Das heißt, die Gegenüberstellung von Prophetie und Zungenrede schließt Zungenrede als prophetisches Mittel aus. An diesem ändert auch der Dativ in Vers 28 nichts. Der Beleg, dass es sich bei Zungenrede um Anbetung handelt, ist für Paulus, der, 1. Korinther 14, Vers 2, dass kein Mensch es vernimmt. Das ist der Grund, den er angibt, weshalb es ein Gebet ist. Folglich ist der Mensch auch nicht angesprochen. Wollte man ihn ansprechen, so würde man in seiner Sprache sprechen. Aber man spricht nicht in seiner Sprache. Paulus sagt, deshalb spricht man auch nicht zu ihm. Man spricht hier zu Gott. Die Übertragung ändert nichts an diesem Sachverhalt. Natürlich versteht er es dann. Aber das ändert nichts an Sachverhalt, denn nicht die Übertragung bringt ja das Gesprochene zustande, sondern die Zungenrede. Der spricht vom Entstehen, die gleichwohl unverständlich ist, auch wenn man es überträgt. Das Übertragen ist verständlich, aber nicht die Zungenrede. Die Aufgabe der Übertragung ist es, nur bereits Gesagtes verständlich zu machen. Der Zungenredner spricht nicht, weil er übertragen wird, sondern der Übertragene spricht, weil der Zungenredner gesprochen hat. Letzterer bestimmt den Inhalt. Und der Gemeinde spricht er nur, wann er übertragen werden kann. Die Übertragung ermöglicht lediglich das Anteilhaben an dieser Anbetung. Das ist der Sinn des Übertragens. Das Anteilhaben an der Anbetung, so wie im normalen Gebet. In Vers 6 muss das Ern Me beachtet werden, wenn nicht, wodurch Offenbarung und Erkenntnis, Prophetie und Lehre der Zungenrede gegenübergestellt werden. Offenbarung und Erkenntnis, Prophetie und Lehre werden Zunge gegenübergestellt. Nicht die Art des Inhaltes macht Zungenrede von Nutzen. Nützlich ist auch das Gebet. Sondern die Verständlichkeit macht es zu Nutzen. Hier hat man nicht genügend unterschieden. Offenbarung, Erkenntnis, Prophetie und Lehre würden an sich die Zungenrede noch nicht nützlich machen, wenn man es nicht verstehen könnte. Es wäre immer noch unnütz, wenn es nicht übertragen würde. Paulus nennt ja hier Gnadengaben, die auf der Liste sonst wo neben Zungenrede stehen. Das heißt, Prophetie und Lehre, das sind ja sonst wo Gnadengaben. Die sind schon da. Es ist gerade der übliche, verständliche Charakter dieser Beitragsformen, der ihn veranlasst, sie der Zungenrede gegenüberzustellen. Also nicht Verquickung, sondern Unterscheidung. Die Verse 13 bis 17 bestätigen in deutlicher Weise, dass Paulus beim Zungenreden an Anbetung denkt. Das heißt, über Vers 5 hinaus denkt Paulus immer noch so wie in Vers 2. Das Übersetzung ändert also nicht. Vers 21 sagt nicht, Vers 21 wird auch gebraucht, um Gegenteiliges zu besagen. Vers 21 sagt nicht, dass Gott im Inhalt der Zungenrede zu Israel spricht, sondern durch das Auftreten der Sache, dass eine unverständliche Sprache da ist, das ist ein Sprechen Gottes. Aber nicht, was gesagt wird. Die eindringenden Assyrer sind die, die in einer anderen Sprache sprechen. Und die sprachen zueinander, nicht zu Israel. Und sie waren von Gott gesandt als ernste Mahnung. Also das unverständlich sprechende Leute da waren. Das war das, was Gott hier Israel zeigen wollte. Also kann Prophetie nicht ein Reden Gottes an Menschen sein. Zungenrede ist als Gebet ein Beten im Geist. Verse 14 bis 16. Aber das heißt nicht, dass alles Beten im Geist Zungenrede ist. Umgekehrt. Eine häufige Logik, ein Logikfehler. Denn jeder Christ soll im Geiste beten, aber nicht jeder Christ sagt, die Schrift hat das Zungenreden. Epheser 6, Vers 18 soll jeder Christ im Geiste beten. Deshalb ist es verkehrt, das Zungenreden als eine Gebetshilfe anzupreisen. Jeder Christ kann mit Hilfe des Geistes beten, das ist kein Problem. Der Zungenredner ist da nicht im Vorteil. Die Form des Betens kann auch ein Singen sein. Verse 15 bis 18. Ist aber Zungenrede in der Apostelgeschichte, nicht Verkündigung an Menschen. Die Gnadengabe der Zungenrede ist in der Apostelgeschichte und im ersten Korintherbrief grundsätzlich dieselbe. Das heißt, in allen Fällen handelt es sich um übernatürliches Reden in Sprachen. In allen Texten wird die gleiche Bezeichnung gebraucht. Nur steht in Apostelgeschichte 2, Vers 4 zusätzlich das Wort andere. Aber Apostelgeschichte 11 heißt es, dass Caesarea und Jerusalem ähnliche Phänomene waren. Also ändert es an der Sache selbst nichts. In Apostelgeschichte 2 handelt es sich um Lob Gottes nach 2 Vers 11. Nicht um evangelistische Verkündigung. Das Zungenreden leistete einen Beitrag zur Evangelisation, indem es die Leute anzog, aber das dürfen wohl die meisten Gnadengaben Menschen anziehen. Auf ihre jeweilige Weise. Sogar, dass man verheiratet ist, soll Menschen anziehen zu Christus. Als Charisma soll es in den evangelistischen Dienst gestellt werden. Aber man verheiratet sich nicht, um zu evangelisieren. Für die evangelische evangelistische Verkündigung benutzt Petrus die übliche gemeinsam verständliche Sprache. Wahrscheinlich schon Aramäisch. Unterschied, vielleicht auch Griechisch. Unterschiedlich ist, dass in Apostelgeschichte 2 eine der Sprachen jeweils von einigen der Hörer verstanden wurde und also Übersetzer nicht notwendig waren. Apostelgeschichte 10 und 19 sind Übersetzer auch nicht erwähnt. Hieraus ist aber noch nicht auf ein anderes Charisma zu schließen. Wenn später in der Entwicklung der Gemeinde die Übertragung des in Zungen Gesagten verlangt wird, dann ist dieses eine zusätzliche Regelung, wie überhaupt die schriftliche Offenbarung eine zunehmende ist. Die Regelung ist aber übrigens eine aus einem klaren Grund. Der Grund dafür ist offensichtlich. Zweitens, was ist der Zweck des Zungenredens? Er ist Erbauung. Nach den Versen in Kapitel 14, 1. Korinther 14, nach den Versen 4 und 5, Vers 12 und den Versen 16 und 17. Es heißt, man wird durch das Gesagte, durch das Gebet erbaut, gefördert, natürlich, nachdem es verstanden wird und persönlich, wenn ein anderer erst erbaut wird, wenn er es versteht, dann scheint mir, kann auch ich erst erbaut werden, wenn ich es verstehe. Drittens, 1. Korinther 14, Vers 19 besagt nicht, dass Zungenrede ein Lehemittel ist. Zungenrede ist nicht ein ausgesprochenes Lehemittel. Das kann man nicht aus 1. Korinther 14, Vers 19 schließen. Es tut mir leid, dass ich nicht jeweils langsamer gehen kann und die Schriften extra besprechen. Das vermindert den Wert einer Vorlesung sehr, sehr. Aber es ist ja der Sinn der Sache, dass man möglichst viel einpfropft und Sie sind also gefordert, ich weiß. Sie werden also die Schriftstellen später lesen wollen und dann, so wie in Beröa, überlegen wollen, ob es sich so verhält oder nicht. Viertens, Zungenrede ist ein Zeichen. Nach 1. Korinther 14, Vers 22. Klein a, für wen war es ein Zeichen? Es war nicht ein Zeichen für Nichtglaubende. Entschuldigung, es war ein Zeichen für Nichtglaubende. Für Nichtglaubende. Apostelgeschichte 10 und 11 war es den Christen aus Jerusalem ein Zeichen, die es schwer fanden zu glauben, dass Heiden ohne weiteres zum Evangelium Zugang haben durften. Sie waren zwar an Christus Gläubige, aber an diesem Punkt waren sie ungläubig. Und es sollte ein Zeichen sein, damit sie glauben durften, dass Gott auch Heiden erwählt hatte für seine Gemeinde. In 1. Korinther 14, Vers 22 ist es ein Zeichen vom Schweigen Gottes, wenn man nicht glauben will. Gott schweigt, er spricht nicht. Es ist ein Zeichen, ferner normalerweise für Hörende und nicht für die Redenden. Der neutestamentliche Christ braucht nicht ein Zeichen davon, dass er den Heiligen Geist hat, normalerweise. Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 3 oder 4, am letzten Vers des Kapitels und Kapitel 4, Vers 13, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind, beziehungsweise er in uns, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Es könnte eine Ausnahme hier bestehen in Kapitel 19 der Apostelgeschichte. In Kapitel 10 ist es offensichtlich ein Zeichen für andere, damit die sehen, die Heiden, die den Heiligen Geist bekommen haben, haben ihn wirklich bekommen. Das sehen sie daran, dass sie in Zungen reden. Aber in Kapitel 19 fragt es sich, wem da geholfen sein soll. Natürlich weiß Paulus es, vielleicht war es für ihn ein Zeichen, aber es könnte auch sein, dass die 12 Männer selbst, da sie ja so wenig vom Heiligen Geist wussten, etwas schon, aber nicht genug, dass sie jetzt auch wirklich davon überzeugt sein sollten, dass etwas anders geworden war. Das könnte der Fall sein. Klein b, wovon war das Zeichen, war Zungenrede ein Zeichen? Es war nicht ein Zeichen von Wachstum, von geistlichem Wachstum. Wer in Zungen sprach, war nicht notwendigerweise weiter fortgeschritten in der Christusähnlichkeit als ein anderer Christ. Man vergleiche 1. Korinther 1, Verse 4 bis 7, 10 und 11 und Kapitel 3, 1 bis 3. Wenn wir vorhin sagten, dass Zungenrede war ein Zeichen vom Schweigen Gottes, 1. Korinther 14, 21 und 22 und dann die Stelle in Jesaja, dann kann man aber auch andererseits sagen, dass Zungenrede im Gegenteil ein Zeichen vom Rufen Gottes sein kann. Denn in 1. Korinther 14, Vers 21 und 22 zitiert Paulus Jesaja und sagt, auch dann nicht werden sie glauben. Das heißt, wenn dieses verschleierte Reden der assyrischen Soldaten ein Zeichen ist, dass Gott aufgehört hat zu rufen, dann ist aber gerade die Gegenwart der Soldaten ein Ruf Gottes. Ja? Er hat nicht durch seine Propheten gerufen, aber jetzt ruft er durch die Gegenwart der Soldaten und hofft immer noch, dass sie dann umkehren werden. Es ist ein Gerichtsruf gewissermaßen, aber er hofft, dass sie dann umkehren werden. Er weiß, dass sie es nicht tun werden, aber das besagt, dass diese Art von Rede in sich selbst schon ein Rufen sein kann. Der in Zungen Betende redet zwar zu Gott, aber durch dieses Wunder macht der Herr zuhörende Ungläubige aufmerksam auf seinen Wunsch, mit ihnen in Gemeinschaftsverbindung zu treten. In Caesarea war Zungenrede ein Zeichen davon, dass auch Heiden dem Ruf Gottes zur Buße gefolgt waren und den lebensspendenden Geist, der Israel als messianische Verheißung versprochen worden war, dass sie ihn hatten empfangen dürfen. Apostelgeschichte 11, Vers 18. Klein c. Das Zungenreden ist jedoch nicht ein allgemeines Zeichen. Es war in speziellen Fällen ein Zeichen, aber es bleibt nicht ein allgemeines Zeichen in denselben Fällen. Es wird nicht durchgehend gebraucht. Erstens, es ist nicht so, dass bei jedem, der den Geist erhält, dieses Zeichen auftritt. Wenn es so in der Apostelgeschichte 19 war, dann aber nicht bei jedem so. Wo es klar ist, dass Gott das Zeichen gegeben hat, da sieht man einen Geistbegabten, wie in Kapitel 2 und 10, Anhänger des Messias. Aber man zieht nicht umgekehrt den Schluss, dass jeder, der Christ geworden ist, auch in Zungen zu reden vermag. Paulus erklärt, alle Christen sind im Geiste getauft. 1. Korinther 1, Vers 2 und Kapitel 12, Vers 13, das heißt die zwei Verse zusammengenommen. In Kapitel 1, Vers 2 sagt er, an wen er schreibt. Und diese, also alle Christen, nicht nur die in Korinth, sind im Geist getauft, Kapitel 12, Vers 13. Aber nicht alle sprechen in Zungen. Nicht alle können in Zungen reden, Kapitel 12, Vers 30. Wollte man einwenden, diese Aussage beziehe sich auf die Praxis in der Gemeinde, das heißt, in der Gemeinde, in der Praxis spricht nicht jeder in Zungen, aber das würde nicht heißen, dass nicht jeder sie hatte, wollte man so einwenden, oder sogar nicht die Praxis während eines Gottesdienstes, dass jeder beim Empfang des Geistes habe in Zungen reden können. Entschuldigung, das ist ein bisschen durcheinander. Wollte man einwenden, diese Aussage beziehe sich auf die Praxis in der Gemeinde oder sogar während eines Gottesdienstes, dass jeder aber im Gegensatz zu dem doch beim Empfang des Geistes habe in Zungen reden können. Also in einem Gottesdienst, nicht jeder, aber doch beim Empfang des Geistes würde jeder in Zungen reden. Das könnte man einwenden. Und also bei jener Gelegenheit das Zeichen vorhanden gewesen sei, also als er den Geist empfing, so sei geantwortet, es müsste dann bewiesen werden, dass jeder, der den Geist empfing, auch wirklich in Zungen redete, ob früher oder später. Es müsste auch bewiesen werden, dass 1. Korinther 12, Vers 30 sich auf eine Gemeindeversammlung bezieht. Und das ist natürlich nicht möglich. Ein Vergleich der Kapitel 12 und 14 zeigt, dass Paulus in Kapitel 12 den ganzen Leib Christi vor Augen hat und grundsätzliche Lehre erteilt, während er in Kapitel 14 praktische Anweisung für die Gemeindeversammlung gibt. Ja, er sucht die Ortssituation in Korinth zu korrigieren, wobei natürlich grundsätzliche Lehre nicht ganz fehlt, auch in Kapitel 14 nicht. Dass Zungenrede in der Schrift nicht als absolutes Zeichen vom Empfang des Geistes verstanden wird, zeigt auch der vorübergehende Charakter dieser Gnadengabe. 1. Korinther 13, Vers 8. Von Prophetie und Erkenntnis sagt er, dass sie bleiben, aber das sagt er nicht von der Zungenrede. Groß D, die Einschätzung dieser Gnadengabe. Erstens, die Gnadengabe der Zungenrede ist nicht von erstrangiger Bedeutung. Sie ist von untergeordneter Wichtigkeit. Sie steht nicht oben auf der Liste und die Liste ist eine Ordinale. Erstens, zweitens, drittens. 1. Korinther 12, 28 und 31 und Kapitel 14, Vers 39. Ordinal ist die Antwort auf die Einwendung, in jeder Liste muss etwas erst stehen und dann das andere. Dies ist nicht so eine Liste wie jede Liste. Dies ist eine aufgezählte Liste, erstens, zweitens, in dem Sinne. Der Aufbauwert für die Gemeinde, zweitens, der Aufbauwert für die Gemeinde ist nicht der größte. Die Regel ist, Kapitel 14, 1. Korinther 14, Verse 1 bis 5a. Wie gesagt, hieran ändert Vers 5b, dass es übertragen werden soll, wenig am Aufbauwert. 5b weist lediglich auf eine Ausnahme hin. Denn trotz der Übertragungsmöglichkeit fährt Paulus mit Vers 6 im Sinne von 1 bis 4 einfach weiter, und zwar in einem längeren Abschnitt bis zu Vers 19. Vers 4 erhöht nicht den Wert, den Erbauungswert des Zungenredens, sondern mindert ihn. 13, Vers 5 heißt es, Die Liebe sucht nicht das Ihrige. Und auch die Erbauung ist hier eingeschlossen. Drittens. Zungenrede tritt hinter das evangelistische Anliegen zurück. Wenn Konkurrenz, dann sagt Paulus in den Versen 20 bis 25, in 1. Korinther 14, 20 bis 25 hat das evangelistische Anliegen den Vorrang. Aber das sagt nicht, dass Zungenrede keinen evangelistischen Wert hätte. Viertens, Zungenrede ist nicht eine Notwendigkeit für eine Gemeindeversammlung. Es gilt nicht als eine Notwendigkeit für die Gemeindeversammlung. 1. Korinther 14, 26 und 27, Vers 29, Vers 31 und Vers 39. Man kommt also auch darunter aus. Fünftens, die Lebensdauer der Gnadengabe ist begrenzt. Klein a. 1. Korinther 13, Vers 8. Noch einmal. Das Zeitwort für Prophetie und Erkenntnis steht im Passiv. Das heißt, sie werden, Prophetie und Erkenntnisrede werden, aufgehoben werden. Jemand wird an ihnen handeln. Und zwar zum Zeitpunkt des Kommens Jesu. Das Zeitwort für Zungenrede ist ein anderes und steht im Medium. Sie hören sich auf, das heißt von selbst oder wo immer sie auftreten mögen. Das Medium ist jedoch nicht notwendig, um dieses auszusagen. Denn nur von Prophetie und Erkenntnis sagt Paulus, dass sie bis zur Wiederkunft bleiben. Diese Behauptung macht er nicht vom Zungenreden. Klein b. In Hebräer 2, 3 und 4 heißt es, dass für den Schreiber die Wunder, die den göttlichen Ursprung der neuen Botschaft bestätigen, in der Vergangenheit liegen. Aber sein Anliegen ist es, zu zeigen, dass die neue Botschaft eine größere ist, eine bessere als die alttestamentliche Botschaft, die auch bestätigt wurde. Wenn er also wenn er das, was er sagen will, hätte in der Gegenwart sagen können, dann will es scheinen, hätte er noch ein stärkeres Argument gehabt, dass es kontinuierlich bestätigt wurde. Aber das tut er nicht. Offenbar kann er es nicht. Aber das heißt nicht, dass diese Wunder überhaupt nicht mehr vorkämen. Aber es heißt wohl, dass der Bestätigungscharakter dieser Wunder, und das wird immer wieder, so wird es auch wieder immer wieder hingestellt, aber dieser Bestätigungscharakter für die Wunder liegt für ihn in der Vergangenheit. Ich finde immer wieder, dass diese Stelle nicht ernst genug genommen wird. Es steht einfach so und man hat diese Stelle ernst zu nehmen. Man zuckt die Schultern schnell und geht dann über zur Tagesordnung. Das geschieht auch mit anderen Texten. 2. Timotheus 2 erwähnt dieselben Wunder, die der Hebräerschreiber erwähnt in Kapitel 2. Aber er stellt sie in die Endzeit. Und er stellt sie hin als satanischen Ursprung habende. Zweiter Thessalonicher 2, etwa in der Mitte des Kapitels, glaube ich. C, Hebräer 13, Vers 8, besagt nicht, dass Gott sich in allem wiederholen muss. Er bleibt im Wesen derselbe, das heißt, seine Unvergänglichkeit heißt nicht, dass er nicht geschichtsfähig wäre. Gott ist bei aller Unveränderlichkeit doch geschichtsfähig. Das heißt, er kann in veränderter Geschichte leben. Er kann mit ihr umgehen. Er muss nicht immer dasselbe tun. Er braucht sich nicht zu wiederholen. Bedeutet aber Beschränkung der Lebensdauer, bedeutet Beschränkung der Lebensdauer eine Einschränkung des Wertes? Wir bewerten ja die Gnadengabe. Ist Beschränkung der Lebensdauer eine Einschränkung des Wertes? Nun, der Gedanke als solcher, dass eine kürzere Lebensdauer etwas einschränkt, ist vorhanden in der Bibel. Als solcher ist in der Bibel nicht neu. Zeitlänge wird schon mit Wert oder Rang assoziiert. Beispiele: Gerechtigkeit wird mit langem Leben gekrönt. Folglich hat man das graue Haupt zu respektieren. Um den Vorrang des Mannes in der Lehrtätigkeit zu begründen, weist Paulus unter anderem auf die längere Existenz des Mannes hin.